Okay, 1. Petrus 3. Und Vers 12 haben wir aufgehört letzte Woche. Okay, fangen wir an. Also ich persönlich liebe die Petrusbriefe, auch die ersten, also die Johannesbriefe von 1 bis 3, so, weil sie einfach so kraftvoll sind und so machtvoll. Wenn man überlegt, welche Leute das geschrieben haben, dann ist es für mich noch faszinierender, ne? Weil sie so tief sind und so, ja, so weise und so voller Erkenntnis, als ob es ein Gelehrter geschrieben hat, ne? Und wir wissen, dass Petrus und dass Johannes keine Gelehrten waren in dem Sinne. So ein Fischer, so ein einfache Leute, nicht dumm, aber nicht so krass gebildet wie ein Pharisäer oder sonst was, ne? So ein Schriftgelehrter oder so. Und trotzdem sieht man, wie ein Leben mit Jesus, wie sich so ein Leben verändert, ne? Und wie Gott uns lernt. Und sie wurden gelehrt von Jesus persönlich, 3 Jahre. Aber darüber hinaus weiter vom Heiligen Geist. So, und für mich ist immer ein Riesenanliegen, so ein Schwerpunkt in meinem Glauben ist, den mir Gott gleich bei der Geburt gegeben hat, der geistlichen Geburt, so ein, und wirklich reingebrannt hat, wie mit einem Brenneisen, so in mein Denken, in meinem Herzen. Der Heilige Geist ist gegeben als Lehrer. So, ich konnte mich da gar nicht wehren. Ne? So, und ich kann nur sagen, den besten Prediger, den man erwischen kann, und den besten Lehrer, ja, ist der, der das Leben selber gemacht hat, ne? Und das Leben hält. So, wir haben den besten Lehrer, wir brauchen keine Bibelhilfe, wenn du es so willst. Natürlich ist es gut, Hilfe zu haben und zu forschen und nachzusinnen und zu gucken, was andere große Männer oder kleine Männer oder Frauen so ein tolles Erfahren haben mit Jesus. Ne? So ein, aber wir brauchen es nicht. Und ich denke mir, gerade in der Endzeit wird es wichtig sein, dass das bewusst ist. So gerade in der Zeit dann, wenn die Entrückung kommt und die Menschen, die Heiden, diese Massen an Heiden zum Glauben kommen durch die Juden, ne? Weil die Juden werden ausgesandt zu evangelisieren. So, und hier diese 144.000 jungfräulichen Juden, ne? So junge Leute, die rausgehen und das Evangelium Jesus Christus verkündigen, weil Gott ihnen die Augen geöffnet hat und sie einfach voller Geist, voller Freude und Lobpreis erfüllt sind, gerade in solchen schweren Zeiten und in so einer schlimmen Verfolgungszeit, ihr Messias endlich zu haben, so, ne? Nicht mehr zu warten, sondern empfangen zu haben. Und sie gehen raus in die Welt und sie predigen das Evangelium und Millionen kommen da zum Glauben. Ein krasses Event ist das. Voller Freude in dieser schlimmen Zeit, wo Meteoriten einschlagen und das, ein Drittel der Tiere sterben, ein Drittel vom Land, ein Drittel vom Mensch. Einfach so, bumm, wo der Antichrist da ist und, der falsche Prophet, wo die Irrlehre rausgeht, wo die Christen verfolgt werden und umgebracht werden. Ja, du lachst, du wirst es sehen. So, achso, du siehst immer so aus. Ich stelle gerade vor. Das wird eine harte Zeit. So, da wird es viel Wein geben und viel Leid. Das, was wir heute erleben an Verfolgung, ist nichts. Das, was wir heute sehen an Naturkatastrophen, ist nichts in der Zeit, die kommt in diesen letzten 7 Jahren der Welt. So, und du siehst ja, dass die Leute da sitzen in Bergen und Höhlen sich verstecken und aber nicht zu Jahwe schreien, sondern nur ihm fluchen und ihn auslachen weiter und sie finden keine Hilfe und keinen Schutz. Nirgendwo, nicht unter der Erde und auch nicht über der Erde, auch nicht auf dem Mars. So, ne? Und du siehst einfach nur dieses grausame Bild dieses Gerichts der Schöpfung. Ne? Von Natur bis zu den Sternen, bis zu den Menschen, bis zu allem, was Gott gemacht hat für uns. Ne? Dieses 7 Jahre Gericht, so ein, was man oft nicht sieht und übersieht in der Bibel, in der Offenbarung, ist, die, die dort zum Glauben kommen, und das sind etliche mehr, als es in der Gnadenzeit war, sondern die, die dort sich Jesus hingeben und die verfolgte Gemeinde ist, die werden dort nicht sich in Höhlen verstecken und winseln und Angst haben, sondern die werden ihre Hände erheben und preisen. Überall weltweit wird es Lobpreis geben, Gebete. So ein Das Evangelium wird rausgehen und die Menschen werden hören, selbst in der Verfolgung und im Tod. Und ja, die Menschen werden sterben, weil sie Jesus laut machen, aber du kannst es in so vielen Büchern nachverfolgen. Ich selber wurde noch nie verfolgt, aber du kannst es zum Glück nachlesen in Biografien von Menschen, die verfolgt wurden im Glauben. Und wenn du in der Situation bist, hast du eine extra Portion Glauben. So, du bist dort nicht niedergeschlagen und hilflos, sondern du bekommst besondere Stärke und Weisheit von Gott. Das macht er so. Denk an Hebräer 12 oder 11, wo die Geistesgaben diese Listen sind und da ist eine Gabe des Glaubens. Das ist eine Geistesgabe. Wenn du besonders viel Glauben hast, dann bild dir nicht drauf ein. Der Glaube kommt nicht, weil du so ein besonderer, toller Mensch bist, sondern weil Gott was Spezielles vorhat und deswegen du mehr Glauben brauchst. Und ich sehe das auch in meinem Leben. Mal bin ich starken Glauben und muss diesen Glauben haben, um das zu tun, was Gott will. Und dann kommt wieder eine neue Zeit, wo ich so einen starken Glauben nicht brauche. Und auf einmal bin ich so schnell ein Zweifler oder kriege Angst und Sorgen. Ne? Und so wird es auch da sein. Und die Gemeinde hier, an die Petrus schreibt, ist genauso in Verfolgung. Ne? Wird genauso gerade misshandelt und umgebracht. So, und das werden wir noch in den nächsten Wochen sehen, dass Paulus sie ermutigt, im Leiden durchzuhalten. So für Christus. Und auch Verfolgung bedeutet nicht unbedingt Dunkelheit. Auch wenn wir jetzt gerade im Licht stehen und es uns gut geht, wir sind im Frieden, uns macht das Angst, darüber nachzudenken, in der Verfolgung zu sein. Und uns macht es auch Angst und Sorge, wenn wir hören, unsere Brüder und Schwestern außerhalb von Deutschland sind in Verfolgung. Ne? So, und leiden dort und müssen verzichten und werden gequält und umgebracht oder kleinere Verfolgungen, kriegen keinen Job oder werden gemobbt oder was auch immer. So, aber wir dürfen das nicht vergessen, eine Verfolgung ist auch eine Läuterung. Eine verfolgte Gemeinde wurde geläutert, weil niemand, der mit halbem Herzen Jesus nachfolgt, sitzt in der Gemeinde der Verfolgung. So, weil jemand, der nur vom Kopf her sich für Gott entschieden hat, ein Kopfchrist ist, der sitzt nicht da und sagt, ja, ich glaube an Jesus Christus und ich werde für Jesus Christus sterben. So, wenn denn der da steht mit der Waffe. So, ne? Die Gemeinde ist geläutert und die Leute wissen, worum es geht und für was sie glauben und für wen und warum sie überhaupt noch da sind. So, da ist eine besondere Kraft und Reinheit. Von daher, lass uns beten für unsere Brüder und Schwestern, die verfolgt werden gerade. Und das sind sehr, sehr viele. So, es gab noch nie so viele verfolgte Christen wie heutzutage. Und es wird immer steigend, jedes Jahr. So, die Welt liegt in Wehen. Nicht nur mit der Natur oder mit der Politik oder der Wirtschaft. So, du siehst es auch in der Verfolgung, auch im Herzen, wie man Israel eingestellt ist. Gottes Volk. Ja. Die Welt liegt in Wehen. Und ich persönlich glaube, steht kurz bevor, dass Jesus kommt und uns holt. Und ich freue mich darauf. So, ne, du kannst beobachten, halt deine Augen, wenn du guckst, in der Prophetie oder so, wenn Gott was prophezeit, immer auf den Mittelpunkt Israel, sein Volk. Jede Prophetie geht um Israel. So, wenn irgendwas von Zeichen passiert und dies und das, dann kannst du wissen, es geht um Jerusalem, das Zentrum. So, und du kannst sehen, wie nah die Zeit ist. So, also lasst uns unsere Augen erheben und wach sein. So hat Jesus seine Jünger befohlen, auch uns. Schlaf nicht im Glauben, sondern geht wach durch das Leben. So, und das ist gefährlich, weil Satan hat viele Wege, um uns einzuschläfern. Ne? Ich finde, die größte Schlaftablette, die er entwickelt hat, ist diese Unterhaltung. Ich meine, die Unterhaltungssucht war schon immer in uns Menschen, denke ich, ne? Nach dem Sündenfall. Aber die schnelle Möglichkeit, sich zu befriedigen durch Unterhaltung jeglicher Form, war noch nie einfacher als heutzutage. Du musst halt noch nicht mal Geld haben, um dich berieseln zu lassen, den ganzen Tag und einzuschlafen. Ja. So bis der neue Tag kommt. Und so muss ich mich halt immer wieder ins Licht bringen lassen vom Heiligen Geist und mich fragen lassen, okay, Stefan, ist es sinnvoll, was du gerade tust? Ist es nützlich? Ja. Und ich kann voller Stolz vor Gott stehen und sagen, mir ist alles erlaubt. Das ist nicht Sünde. Und das stimmt in vielen Bereichen. Sondern aber er kommt halt immer mit der Nebenfrage, aber ist es auch nützlich? Ja. Und das ist halt der Punkt, so, wo mein Herz sich entscheiden muss oder meine Seele sich entscheiden muss, so, was will ich, was erwarte ich? Und bei mir wird der Drang immer größer, ich will was Nützliches tun, gerade jetzt, wo ich weiß, dass Jesus bald kommt und nicht mehr viel Zeit ist. Ja. Und wenn ich es könnte, würde ich es beschleunigen, dass Jesus kommt. Dann würde ich mir den allerletzten aussuchen, wenn ich den Namen hätte. Und wenn der sich bekehrt, dann bumm, kommt er. Aber das klappt halt leider so nicht. Ne? Aber wir dürfen unsere Zeit nicht verschwenden. Und du siehst es, wenn du wach durchs Leben gehst, so, dann ist da Kraft. Und dann ist da Macht. Und dann ist da Gottes Stimme. Und dann ist da Führung. Und du weißt genau, Gott ist in meinem Leben. Und der hat das und das gesagt. Und da geht's jetzt lang. Ja. Und selbst in Zeiten des Leids, sie mussten hier viel ertragen, aber wir müssen auch viel ertragen manchmal. Und selbst in unserem Leid ist die Frage, was tue ich? Setze ich mich in eine Ecke und schlafe? Oder stehe ich auf und versuche, den guten Kampf zu kämpfen? Und das Schöne ist, wenn wir aufstehen, laut Erfahrung, laut Bibel, wenn wir bereit sind aufzustehen und wir laufen diesen schmalen Weg und wir kämpfen den Kampf, zu dem wir berufen sind, so, dann werden meine Kämpfe gleich miterledigt, ohne dass ich mich drum kümmern muss. So, ja. Lasst uns konzentriert sein, das ist wichtig. Vers 13 in 1. Petrus 3. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Und das stimmt. Ja. Wenn wir das Gute tun in der Welt, dann ist selbst die schlimmste Regierung oder was auch immer, die schlimmsten Menschen akzeptieren dich dann trotzdem, weil du Nutzen bist. Nutzvieh, meinetwegen aus manchen Perspektiven, aber ist egal, du bist nützlich. Ja. Und du kannst die Christen sehen, die dort was anbieten und dort was anbieten und dort was anbieten, dort was hochziehen und dort was hochziehen, was Menschen heilt, Krankenhäuser oder Schulen oder bla oder was. Was weiß ich. Seelsorge oder Kinderbetreuung oder Hort oder wer weiß, was wir Christen alles tun in der Welt. Aber die Menschen freuen sich. Und es ist oft passiert, dass eine Stadt einen Ehrenpreis gibt, einen Ehrenbürger erwählt, weil er so viel Gutes getan hat, so nützlich war, auch für den Staat und das Volk. Und das waren oft Christen. Selbst wenn die moderne gegen unsere Ansichten kämpft, aggressiv kämpft, du glaubst, es gibt nur einen Weg und nur einen Gott, und du glaubst, die Bibel, so wie es dort steht, ist es richtig, mit all dem, was Gott da sagt, dann bist du ein Feind, weil du gegen das kämpfst, wofür wir hier über Jahrhunderte schon hart arbeiten, ne? Bist du Feind in dem Sinne von deinem Denken, Überzeugen, aber, wenn du Gutes tust, ein gutes Licht bist und Zeugnis bist, bist du trotzdem akzeptiert. Ja. Und es stimmt, was Gottes Wort hier sagt, du kannst es sehen, aber leider gibt es auch Ausnahmen. Ja. Aber in der Masse gesehen, denke ich, ist es eher selten. Wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Ja. Habt keine Angst, wenn sie drohen und seid nicht beunruhigt im Herzen, sagt Petrus hier zur Gemeinde. Und wenn ich mir die Christenheit heute angucke, gerade mit der großen Thematik hier Islamisierung und bla bla bla, dann sehe ich da eine Menge Verunsicherung und Furcht, ne? Und Unsicherheit, aber das ist das Schöne. Wir können Gottes Wort nehmen und wir können sagen, selbst wenn wirklich die ganze Welt islamisiert ist, und jeder uns nach dem Leben trachtet, weil wir Jünger Jesu sind, so ein, und unserem Schöpfer folgen und suchen, so ein, da gehorsam sind, so ein, selbst da, wenn sie noch so schnauben und drohen, ich brauche mich nicht zu fürchten, weil ich weiß, Gott hat meinen Ein- und meinen Ausweg schon geplant und in der Hand. So ein, ne? Ich soll mich nicht beunruhigen. Und die Frucht des Heiligen Geistes ist Frieden zum Teil. Ne? Und auch in dem Bereich geht es um Frieden. So ein, lass nicht zu, dass Sorgen dich treiben, sondern dass die Dinge und das Böse der Welt dich beunruhigen. Und ich kenne viele beunruhigte Leute, die sind diese Meeres, diese na, Stock im Meer, ne? Immer hin und her geworfen und muss halt dahin, wo die Wände oder der Wind sie führt. So, und wir dürfen fest sein. Ne? So, wir dürfen im Boot Jesu sitzen, mit all seinen Jüngern so, und Jesus ist mittendrin. Und egal, wie sehr der Wind auch droht so, und uns zu verunsichern versucht, so, wir können ruhig sein und still sein und uns neben Jesus legen in seiner in geistlicher Ruhe und im geistlichen Schlaf so, uns konzentrieren auf das, worum es wirklich geht. Im 2. Petrus 1, Vers 13 habe ich heute gelesen. 2. Petrus 1, Vers 13. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Ja. Ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, ich predige nur noch das Gleiche. Also da ist immer mal was Neues, aber im Endeffekt wiederholst du ja alles. Ich gehe Vers für Vers durch die Bibel, Kapitel für Kapitel, und du wiederholst dich ständig. Die ganze Bibel ist eine einzigste Wiederholung. Und immer wieder eine Erinnerung. Ne? Wir brauchen das. Ich brauche das. Lege ich die Bibel mal ein, zwei Wochen weg, was schon vorgekommen ist, weil ich meinte zu beschäftigt zu sein oder weil ich zu faul war oder was auch immer, so, dann habe ich gemerkt, dass ohne diese Erinnerung kriege ich ein falsches Bild von der Welt und von mir und meinem Leben und meinem Umfeld. Ne? Das ist alles verdreht irgendwie und irgendwann stehst du über Kopf und kriegst überhaupt keinen Durchblick mehr und alles ist zu viel und schräg. Aber dann nimmst du wieder Zeit und lässt dich erinnern, was die Wahrheit ist und worum es wirklich geht und worauf wir wirklich bauen, und auf einmal ist wieder Ruhe da. Ne? In diesem leiblichen Zelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Und jetzt kommt der Vers, den ich meine. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Danke, Petrus, deswegen hat er es aufgeschrieben. Jetzt können wir uns erinnern lassen. Jesus hat Petrus gesagt, Petrus, bald bist du zu Hause. Du wirst sterben. Der Mann weiß, wovon er redet, und er lebt es praktisch. Es ist niemand wie ich, der einfach nur labert aus Unwissenheit, nur von dem, was er liest und hört, weil ich habe es noch nicht durchgemacht, dass Gott zu mir kommt und sagt, du wirst sterben. Und ich habe es auch noch nicht durchgemacht, in der Verfolgung zu sein und Angst zu haben um mein Leben, vorsichtig zu sein und ruhig zu sein. Ich bin nur ein Verkündiger von Informationen, die jemand anderes erlebt hat. In dem Bereich, Verfolgung. Ne? Von daher kann ich da reden, so stark ich auch will, ich kann gleichzeitig nicht sagen, das lebe ich auch dann. Ne? Weil ich nicht weiß, wie ich dann in der Situation reagiere. Ne? Und ich will nicht so ein Trottel sein wie Petrus, der gesagt hat, ja, ich sterbe für dich. Ne? Ich kämpfe für dich. Und er hat ja sich mit einer Legion Soldaten angelegt. Ne? 600 Leute. Steht davor mit seinem kleinen Messer und fängt an zu häckseln. Ne? Ich meine, hat es ernst gemeint und der hat auch den ersten Schritt getan. Aber dann hat er gesehen, dass Jesus nicht kämpft. Also, dass er allein durch die Massen durch muss. Gedimm. Also haut er ab und versteckt sich, ne? Und guckt nur von der Ferne Jesus nach. Ich will nicht so stolz sein und so dumm sein, weil auch ich weiß, ich bin ein Mensch und ich bin schwach. Und von meinem Fleisch her will ich erstmal mich retten, bevor ich an jemand anderes denke. Ne? Also kann ich nur beten, dass Gott uns vorbereitet und uns fähig macht, wenn die Verfolgung kommt, dass wir standhaft sind und stark So, dass die Gnade da ist, die uns hält an unserem Herrn und im Vertrauen. Ne? Aber Petrus hier weiß, wovon er schreibt, weil er ist mittendrin und er hat das schon durchgemacht. Er sagt, ja, ich werde sterben. Und für ihn ist es Realität. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal ich schon in meinem Glauben gesagt habe, Jesus kommt bald, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Wie oft ich das schon gebetet habe, wie oft ich schon gepredigt habe, oder drüber nachgedacht. Aber ich kann mich noch erinnern, irgendwann hatte ich mal Schmerzen in der Brust und die waren so extrem, dass ich Todesangst hatte. Ne? Wo ich dachte, oh, oh, zu viel Kaffee, jetzt kommt's, oder irgendwas anderes. Und also lag ich weinend und winselnd und konnte mich kaum bewegen auf dem Fußboden und dachte nur, gleich ist es aus. Und ich habe noch nicht mal Kraft zu rufen oder so. Ne? Und ich habe nur gebetet, ja, ich will noch nicht sterben. Ich will noch nicht sterben. So, wo ich sonst in der Predigt immer ganz großkotzig sage, so, ja, ich will nach Hause, sterben ist Gewinn. Ne? So, und sagt ja, aber dann, ich habe gemerkt, wenn du in der Situation bist, merkst du wirklich, wie dein Blick ist. Ne? Und das ist nicht schlimm, weil Gott meinen Blick Stück für Stück verändert und man wächst. Und wenn die Situation kommt, ist man vorbereitet. Ne? Und das habe ich mehrmals schon erlebt, ne? Diese Situation. Als wir Chili essen waren, die teuerste Chilischote auf der Welt. Die teuerste, die heißeste, die schärfste. Hm? Ich weiß gar nicht, wie viel waren das? 200 Millionen oder 20 Millionen, 2 Millionen, ach, ich habe keine Ahnung. 6 Millionen. Und ich habe 3 Stücken gegessen und mir ging es so übel. Es hat so gebrannt, es war nur Schmerz, den ich da gegessen habe. Pure Lava. Und dann ging es mir aber noch ganz gut. Ne? Nur ihm ging es nicht gut, weil er über eine Stunde in seinem Auto war, sich freigemacht hat im Winter. Ne, wir saßen da im Auto, haben gefroren und er saß da total rot, glühend. Oh, bist du schlecht. Ich kann nicht mehr. Wir haben uns lustig gemacht. Und das war ein Riesenfehler. Weil als ich dann zu Hause war, da fing es auf einmal an, weh zu tun im Bauch und komisch zu werden. Also dachte ich, ich lege mich erstmal eine halbe Stunde hin. Und das war die schlimmste halbe Stunde meines Lebens, weil ich bin da wirklich 3 Tode gestorben. Ich dachte, ich komme um. Ich dachte, ich komme nie wieder raus. Das wird sich nie wieder verändern. Alles ist verätzt und und dann lag ich schlimmer da als du. Und dachte, in der halben Stunde hatte ich nur ein Gebet die ganze Zeit. Herr, bitte vergib mir, dass ich mich lustig gemacht habe. Das war total dämlich. Bitte vergib mir. Und nimm das jetzt weg. Ja, ist egal. Was ich sagen will, ist, solange es uns gut geht, solange uns nichts quält, sind wir stark im Glauben. Ne? Wenn wir es ernst meinen mit unserem Herrn und mit Gottes Wort. Ja. Aber das ist eben das, wenn du meinst, du stehst, dann pass auf, dass du nicht fällst. Ne? Es muss uns bewusst sein, dass wir schwache Gefäße sind. Und Gott erwartet auch nichts anderes von uns. Aber wir müssen lernen, auch jetzt in Friedenszeiten an Stärke zu gewinnen. Das ist wichtig. Jetzt schon zu wachsen für die Winde, die kommen. Und die werden heftig. Da bin ich felsenfest überzeugt. Aber hier ist ein Mann, der weiß, dass er bald stirbt. Und das, was er macht, ist das, wozu er berufen ist. Nicht nochmal seine Liebste zu drücken, vielleicht noch ein Kind zu machen oder sonst irgendwas, sondern sein Leben zu investieren in die Menschen, die noch da sind, in die Seelen, um sie zu stärken. Ihr Thron fürchtet nicht. Lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Ich soll mich also nicht fürchten und ich soll mich auch nicht bedrohen oder beunruhigen lassen von dem Bösen, sondern ich soll lieber suchen, dass Gott geheiligt wird in mir. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. In uns wohnt Gott. Wir sind sozusagen die Bundeslade und der Tempel. Ein lebendiger Stein im ganzen Tempel Gottes. Ein Tempel, den man nicht benennen kann mit einem christlichen Namen. Der ist nicht evangelisch, nicht katholisch, nicht freikirchlich, freigemeindlich, baptistisch oder sonst irgendwie, sondern er ist die Herde Jesu, der Tempel Jesu. Also kann ich auch nicht eine Schublade finden für Gottes Reich. Unmöglich. So ein, das, was ich machen soll, ist nicht mich beunruhigen und mich belasten lassen von den Sorgen des Tages, sondern ich soll Gott suchen in mir. So ein, und das ist weise, den Tipp, den er hier gibt. Heiligt vielmehr Gott. Gott ist ja heilig. Ich kann Gott nicht mehr heiligen, als er schon ist, weil er ist absolut. So ein, aber ich kann Gott in mir heiligen. Dieser neue Mensch, der daran wächst, dieser neue Geist, so ein, diese neue Schöpfung, wie Paulus es sagt, so ein, der wird gefüttert, sagt Paulus. Oder meinen alten Mensch füttere ich und einer von beiden wird stärker, ne? Und der andere verkümmert und ist unterentwickelt und wird krank. So, in der Gesinnung und in der Tat dann zum, und da ist eben der Punkt, ich muss Gott in mir finden und da muss ich investieren. Zeit nehmen im Gebet, wie wir es vorhin gesungen haben. Gott suchen, auch in den Sorgen und auch in dem, was mich zum Weinen oder zum Verzweifeln bringt. Da ist jemand in mir, der redet. Und wenn du guckst, wozu der Geist gesandt ist, umzuleiten, umzulernen und umzutrösten, das sind die drei Hauptaufgaben. Ja. Also wenn ich irgendeinen Trost brauche, dann, und ja, es gab Zeiten, da habe ich Trost gebraucht, aber ich fand ihn nicht in der Gemeinde und ich fand ihn nicht in Unterhaltung und ich fand ihn auch nicht bei meiner Frau, weil ich ja selbst nicht verstanden habe, was ich wirklich gerade brauche. So, weil ich mich selber nicht sehen konnte in meinem Leben und total überwältigt war von den Eindrücken, die ich hatte. Also was brauche ich, wer bin ich, was wäre jetzt richtig, was ist anders, was sollte ich anders tun? Kein Plan. Die Menschen geben mir alle ihre Tipps. Aber was ist für mich zutreffend? Keine Ahnung. So ein, und da ist eben der Punkt, wo ich Gott heiligen muss, wo ich in mich gehen muss und Gott in mir suchen muss, die Stimme, die da redet und mich lernen möchte und mich leiten und auch mich trösten will. So ein, das ist unsere Abhängigkeit. Guck dir die Jünger an. Tolle Jünger. Jesus ist entrückt oder aufgefahren. So ein, und die Jünger stehen da, aber die hätten ja gleich losschießen können und powern können und arbeiten für Gottes Reich, ne? Weil Jesus hat sie genug gelehrt, so, und die wussten genau, was sie sagen müssen und was, aber was machen sie? Sie warten, ne? So, und sie warten darauf, dass sie was bekommen, was nicht menschlich ist, so, und dann kommt der Heilige Geist auf sie und auf einmal haben sie Weisheit und Kraft, so, und dann geht's los an Gottes Arbeit und seinen Werken, ne? Also wenn du arbeiten willst und dienen willst im Reich Gottes, dann diene nicht und arbeite nicht, sondern warte, bis der Heilige Geist kommt und dich leitet und anweist und dir genau die Gaben gibt, die du brauchst. Für mich ist das eine wichtige Lehre. So ein, vielleicht wurdest du anders gelehrt, keine Ahnung. Ich wurde so gelehrt. So ein, ich sehe die Apostelgeschichte und die Tellerwäscher sollten Männer im Heiligen Geist sein mit einem guten Zeugnis. Und nur eine Handvoll, für tausend Leute. Tausende Leute. Da sehe ich schon die Erwartungen, die Gott hat an jemanden, der dient in der Öffentlichkeit. Gott hat da ein ganz hohes Maß. Und das sind nicht tolle, heilige Menschen oder so, die sind Menschen wie wir, sondern es sind Menschen, die schon gewachsen sind und gereift und gelehrt worden. Menschen, die einfach wissen, ja, ich kann es eh nicht, Gott macht das, müsst es machen. Ich warte und bin demütig und warte, bis Gott mir zeigt, was er will. Und das tue ich mit aller Hingabe und Kraft. Mit allem, was er mir gibt. Ja. Wir Menschen sind schnell am Pläne machen. Das laugt uns aus. Und du siehst viele Menschen, die müde geworden sind durch ihren Übereifer. Ja. Die Weisheit liegt nicht in der Übereifrigkeit und in der Macht oder Masse meiner Taten. So, die Weisheit liegt da drin, Gott zu fürchten. Zu warten und zu wissen, dass er der Chef ist und was er befiehlt, das wird gut und wichtig. Heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und mit Ehrerbietung. Seid allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, das Evangelium zu verkündigen. Im anderen Worten, die Paulus genommen hat, seid beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Kommt das Gleiche hinaus. Aber wenn ich beschut bin und bereit bin, die Verantwortung zu nehmen, wenn ein Mensch in mein Leben geschickt wird, der hören soll von ihm, um sich zu entscheiden, weil wenn er nicht hört, dann kann er sich gar nicht entscheiden, also darf auch nicht gerichtet werden. Ne? Aber ich bin nur dann wirklich beschut und bereit, so, wenn ich ein Herz habe für die Verlorenen. Das ist beschut sein mit der Bereitschaft zur Verkündigung, das geht noch über dem hinaus, einfach nur zu beten, Herr, benutze mich als Werkzeug und öffne Türen und rette Menschen durch mich, mach Türen auf im Café, dass ich erzählen kann von dir und ich will erzählen gerne, also wenn du das willst, tu das. Die Bereitschaft zur Verkündigung geht noch über das hinaus, sondern es ist ein Herz, das so viel liebt, dass es Platz hat für jemand anderen. Ein liebendes Herz für seinen Nächsten, dass du wie Jesus durch die Massen gehst und du siehst verlorene Schafe und sagst so, wie kann ich erretten, die brauchen noch einen Hirten. Dass es dir eine Seeleslast ist und eine Herzenslast und ein Herzenswunsch, dass diese Menschen errettet werden und dass es weh tut bei dem Gedanken, die gehen verloren, ewig. Und das muss gar nicht sein. Das sind Evangelisten. Die sind wir alle. Vielleicht hat nicht jeder die Gabe, Evangelist zu sein. Also im Dauerfeuer zu brennen und zu evangelisieren und die Last der Welt zu tragen. Aber beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung, das sollen wir sein. Also wie kriege ich ein Herz, das für die Verlorenen ist? Indem ich einfach mehr und mehr abgebe von mir und sterbe. Mehr und mehr zu Jesus kommen und mich verwandeln lasse in sein Bild, weil dann ist das große Ich in meinem Herzen, wird immer kleiner. Und der Platz, der frei wird, den gibt mir Gott und setzt Menschen dort rein und für die bete ich und kämpfe ich. Den suche ich das Beste und will irgendwie dabei sein, zuhören. Ne? Ich weiß, wie ich meine Frau oft zuhöre. Manchmal höre ich der Gemeinde besser zu als meine eigene Frau. Ne? Zeigt mir dann, dass ich meine Frau gerade nicht liebe. Ja. Manchmal höre ich der Unterhaltung mehr zu als den Menschen in meinem Umfeld, um Gott. Das bedeutet, ich liebe gerade meinen Nächsten nicht und ich liebe Gott nicht, sondern mich am meisten. Ja. Ist aber nicht schlimm, weil auch in den Bereichen wissen wir, wir wachsen in der Liebe, Stück für Stück, wenn wir das wollen. Aber es ist ein Wachsein nötig im Glauben. Seid alle Zeit bereit. Über die Hoffnung, die in euch ist, Rechenschaft abzulegen. Mit Sanftmut und mit Ehrerbietung. Und auch das ist ganz wichtig. Ich habe Christen erlebt, die kommen zu Gott losen mit den richtigen Motivationen und mit dem Eifer, Menschen retten zu wollen, aber ohne sie zu respektieren oder zu ehren. Dass sie gleichwürdig sind in Gottes Augen. Ja. Denn kein Mensch ist mehr, ob er nur gewaschen ist oder ungewaschen, ist für Gott total egal. Das sieht er gar nicht. Das ist nichts, was er benennen muss oder beachten muss. Ob er reich ist oder arm, schön oder hässlich, sondern ob er klug ist oder dumm, spielt für Gott keine Rolle. Er sieht die Seele, die Gemeinschaft braucht, weil sie dafür gemacht ist. Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer. Und er streckt seine Hand bei jedem gleichermaßen aus. Ja. So, kein Mensch ist schöner in Gottes Augen. Und mit dieser Demut muss ich auch unter die Menschen gehen. Ja. Indem ich hingehe und den Menschen begegne, dass er gleich ist und nicht weniger oder mehr. Passiert ja auch, ne? Dass du dich kleiner fühlst als jemand, weil du so Ehrfurcht hast, so, ne? Vor dem Stand, den er in der Welt hat oder so. Ne? Ich war mal ein Bürgermeister. Beim ersten Mal dachte ich noch so. Und beim zweiten Mal war es mir egal. So, weil ich gemerkt habe, das ist ein Sünder. So, kein Problem. Das ist aber Sanftmut. Ich bin vom Herzen her sanftmütig und demütig. Ne? Jesus ist gekommen in die Menschheit so als Gott, als Ausweg und als Retter und als König über alle Könige und Weltreiche. Und trotzdem hat er sich auf eine Ebene gemacht, dem Sünder. Und ich sehe viele aufgeblasene Christen, die vor ihrer intellektuellen Eitelkeit total eingeschränkt sind und überhaupt nicht fähig sind, überhaupt noch Menschen zu erreichen. So, weil sie im Endeffekt nur ihr Konstrukt lieben und nicht Gott. Oder der Grund, wofür Gott überhaupt Regeln gegeben hat, Gesetze. Gott geht es um uns, um den Menschen. Das dürfen wir nie vergessen. Und bewahrt ein gutes Gewissen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wenn du wissen willst, ob du richtig läufst, dann acht auf dein Gewissen. Das Gewissen ist ein Geschenk von Gott an uns Menschen. Ein Prüfstand. Ein Zeichen für mich, wo ich kontrollieren kann, laufe ich richtig oder falsch. So, ja. Und wenn ich mich vor niemandem für nichts zu schämen habe, dann habe ich ein absolut reines Gewissen und habe mich nicht schuldig gemacht. So, aber wenn es Sachen gibt, die ich euch nie erzählen darf, weil ich mich schämen würde, oder Sachen gibt, so, für die ich mich schäme, so, dann weiß ich, so, das sind Sachen, die müssen raus. Warum? Weil, das wissen wir von Paulus, weil wir unser Gewissen, wenn wir gegen unser Gewissen streiten, unser Gewissen abhärten. Und irgendwann sind wir hart, so hart, dass wir kein Gewissen mehr haben. Und dann ist uns eh alles scheißegal und wir tun, was wir wollen. So, das Wichtige ist aber, dieses weiche Herz zu haben und dieses sensible Hören auf den Heiligen Geist, diese Stille. Von daher achte auf dein Gewissen. Und wenn du ein gutes Gewissen hast, dann sei glücklich und behalte das. Und wenn da irgendwas ist, für das du dich schämst oder wo du sagst, ja, das streitet gegen mein Gewissen, dann klär das. Und wenn das Sachen sind, die immer wieder auftauchen, die man einfach nicht kontrollieren kann, weil es einen selbst kontrolliert, und auch das hat jeder von uns, dann lass uns da weiter gegen ankämpfen, bis auch der Teil in unserem Herzen weg ist. Und Platz genug ist für was Neues, was Gutes. Acht auf dein Gewissen. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zustanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleugnen mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Logisch. Ja. Also wenn ich hier meine, ich kann mich über alle Gesetze erheben und ich fahre halt 20 km/h schneller, weil mir danach ist und ich das viel zu dumm und langweilig finde, jetzt hier in der Straße 30 zu fahren, weil es total übersichtlich und kein Auto da. Und ich werde geblitzt, dann brauche ich mich nicht beschweren danach und mich selbst bemitleiden, nicht, muss ich so viel Geld zahlen und noch einen Stern und so, und jetzt ist mein Führerschein weg, das ist total gemein, Gott, warum lässt du sowas zu? Ne? Wenn ich für Böses leiden muss, wenn ich illegal irgendwelche Musik oder Software oder sonst was mir angucke oder runterlade und ich erwischt werde, weil ich nun mal gerade der arme Trottel bin, den sie rausgezogen haben, um ein Statement zu geben, dann kann ich mich nicht beschweren, weil ich bin ein Dieb. Und wenn ich dafür erwischt werde, egal was grau und weiß und schwarz da sein sollte, ist egal. Die ziehen die Leute raus und die müssen dann bezahlen. Und da kann ich mich nicht winselnd in der Ecke packen und dann mich selber mitleiden, dass ich erwischt wurde. Warum ich gerade so? Ich habe ja nur ein paar CDs und ein paar Filme und bla. Da gibt's ganz andere. Wenn ich irgendwas tue gegen mein Gewissen oder ich irgendwas tue, wo ich weiß, das ist nicht rechtens, egal sogar, was mein Gewissen dazu sagt, wenn ich das Recht kenne in dem Staat, in dem ich lebe und ich handle gegen das Recht, dann sündige ich vor Gott. Warum? Weil ich den, der über mir steht, nicht ehre und respektiere und mich halte an den Regeln, die nun mal der über mich steht, gibt. Ist eine ganz reine Logik. Und da kann ich überheblich sein und dumm, wie ich will. Das ändert trotzdem nicht an den Tatsachen, dass meine Schuld dann eingefordert wird und die Strafe kommt. Ne? Aber wenn du Gutes tust und ein gutes Gewissen hast und ein gutes Leben, wenn du ein Segen bist für alle und dein Umfeld ein Friedensstifter und Gott nachfolgst und gehorsam bist, und du wirst deswegen angeprangert und bestraft oder gelästert oder gemieden, dann ist es Segen, steht hier. Dann ist es gut. Warum? Weil ich mit einem reinen Gewissen dastehe und sagen kann, ja, im Endeffekt hassen sie nicht mich, sondern dich. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und glaub mir auch da in den Bereichen, sorgt Gott. Und wenn es nur der Lobpreis ist im Gefängnis, wie bei den Aposteln. Und wenn wir auch umkommen im Gefängnis, dann soll es so sein, wenn Gott das will. Aber selbst da werden wir stehen wie Stephanus, der die Steine auf sich zukommen sieht und sich nicht wehrt, sondern sein Blick hat viel höher als der Mensch und Gott sieht und die Herrlichkeit, die ihn erwartet. Und er voller Gnade und Sanftmut und Ehrerbietung sagt Herr, das vergib ihnen. Die wissen einfach nicht, was sie tun. Ja. Das Wenn und das Was könnte, ist gefährlich. Gott streicht das aus unserem Denken. Was wäre, wenn? Das hat keinen Platz in einem Jünger Jesu in seinem Denken. Was wäre, wenn das passiert oder wenn das kommt oder wenn das nicht klappt? Was wäre, wenn? Es könnte ja das und das noch. Jesus hat gesagt, seid nicht besorgt über morgen, sondern jeder Tag bringt seine eigenen Sorgen. Was wäre, wenn gibt's nicht mehr? Warum? Weil es nur Leid bringt. Ich weiß, dass Gott für mich gesorgt hat, heute, morgen und auch für den Rest, wie ich noch hier verbringen muss, um zu dienen und zu folgen. Im Endeffekt zählt nur, was ist Gottes Wille? Und wenn ich den akzeptiere, dann ist er Kraft und Frieden und Freude, selbst ein Teil des Todes. Aber wie gesagt, das ist eine Lehre, die ich nur im kleinen Format erleben darf. Von daher kann ich nur beten, wie wir es vorhin gesungen haben, Herr, werde ich dir folgen bis ans Ende der Welt? Werde ich das Kreuz tragen? Werde ich treu sein, auch wenn keiner mich sieht? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe es. Ich kann nur wie David auf meinen Knien sitzen und sagen, Herr, bitte nimm deinen Geist nicht von mir. Halte du mich und trag du mich hier durch, bis ich nach Hause komme. Du weißt, wie du mich führen musst. Du weißt, wie du mich halten musst. Denn ich weiß, wozu ich fähig bin. Und wie zum Schluss noch den einen Vers aus Psalmen vom Mittwoch, weil ich den echt super schön finde. Das war, glaube ich, Psalm 68, ja. Dein Gott hat geboten, dass du stark seist. Stärke, oh Gott, was du für uns gewirkt hast. Und das muss ich jetzt öfters beten, seit Mittwoch. Erst heute Morgen wieder unter der Dusche. Herr, stärke, was du wirkst. Weil, ja, Gott hat berufen, dass wir stark sind, stark sein sollen und heilig und gerade bahnen und kompromisslos. Aber ich kenne mich ja und er kennt mich und ich weiß aus mir heraus, ich schaffe das nicht, sonst hätte Jesus nicht kommen müssen. Er erwartet es ja auch nicht von uns, aber was er erwartet ist, dass unsere Gebete, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir merken, ja, ich würde so gerne, aber es läuft halt gerade nur so, wie es läuft. Mehr geht nicht. Dass ich zu Gott komme und dann mich ausstrecke nach diesem Geist, der in mir wohnt, nach Kraft und sage, stärke du in dem Bewusstsein, dass Gott schon gewirkt hat. Dass mein Wille, den ich gerade habe, nicht von mir kommt. Er macht das Wollen und das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Also bild dir nicht ein, Mensch, dass wenn du einen guten Willen hast, einen heiligen Willen, dass das von dir kommt. Der Heilige Geist lehrt uns und bringt uns zur Prüfung und immer wieder zu neuen Punkten, wo unser Herz beschwert wird und wir Feuer fangen für ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Sache und dann ist das Wollen da. Aber das Vollbringen und das Wirken davon, das macht Gott dann weiter. Ne? Von ihm kommt alles, was gut ist. Also lasst uns zu Gott kommen und sagen, Herr, stärke, was du gewirkt hast. Denn ich will stark sein in dir. Und du bist Stärke. Und dann in Psalm geht's weiter. Dein Gott hat geboten, dass du stark seist. Stärke, oh Gott, was du für uns gewirkt hast. Um deines Tempels in Jerusalem willen. Ja, und wir wollen Licht sein und Zeugnis und eintreten für das Gute. Ja. In dem Wirkungskreis, den du jeden einzelnen von uns gibst. Ja, und so wie du es uns gibst an Gaben und an Möglichkeiten, an offenen Türen, so ist es gut und gewollt. Ja, bitte hilf uns, dass wir nicht schlafend, dass du uns nicht schlafend vorfindest, sondern Wir wollen wach sein, Herr, aber trotzdem fühle ich mich oft wie die Jünger da am Garten Gethsemane, ja, wo du sagst, wacht und betet mit mir, kämpft mit mir und für mich so und für das, was kommt. Und die Jünger pennen ein vor Traurigkeit. Und da hilf uns, dass wir nicht traurig durchs Leben gehen, sondern stark, voller Ehrfurcht und voller Gewissheit, so, und dass es keinen Grund gibt, traurig zu sein, sondern mach du uns freudig, so dass wir empfangen und geben wollen. Gib uns wache Augen für unsere Nächsten. Sei du einfach laut und ich danke dir, dass du in unserem Leben wirkst und das ganz groß tust. Ob wir es mitbekommen oder nicht, spielt keine Rolle. Wir wissen, dass du wirkst und uns benutzt als schwache Gefäße, um deine Stärke zu zeigen. Und also bitten wir dich, dass du nicht aufhörst damit. Ja, und dass du uns lehrst, was die Liebe wirklich ist. Und danke, dass du uns veränderst zu dieser Agape-Liebe, Stück für Stück. Dass wir immer mehr dein Bild werden, deine Gedanken kriegen und dein Herz. Wir hören nicht auf, denn die Zeit ist nahe, das weiß ich. Und die Zeit wird schwerer und schwerer, auch für uns Christen. Ja, und die ganze Welt ist jetzt schon durchgewirbelt und in den wenigsten Orten ist Frieden für Christen. Und es kann eigentlich nicht lang dauern, bis es dann auch hier schwerer wird. Also bitte stärke du uns und bereite uns weiter darauf vor, dass wir, wenn der Tag kommt, wir nicht vergessen, wer wir sind und wer du bist. Sondern dass wir Licht sind und Zeugnis und stark. Gerade wenn der Sturm tobt und alle Menschen nach Hilfe schreien. Ja, so benutzt du uns, dass wir ein Halt sind und verkündigen so von dieser Hoffnung, die du uns geschenkt hast, uns allen. Amen.